Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Über Geld spricht man bekanntlich nicht. Eine gesellschaftliche Regel mit fatalen Folgen. Denn tatsächlich kennen sich zu wenige, gerade junge Menschen, mit Anlagen aus oder haben sich schon Gedanken über ihre Altersvorsorge gemacht. Wir machen das heute. Wir sprechen über Geld und wir fragen, wie die Bundesregierung diese Wissenslücken schließen will und warum nicht alle von der angekündigten Finanzbildungsstrategie der FDP begeistert sind. Außerdem, schlimmes Erleben und gestärkt daraus hervorgehen, ist die Resilienzforschung der Schlüssel für Extremismusprävention bei Jugendlichen. Dieser Frage gehen wir nach bei Campus und Karriere. Mein Name ist Elena Hong. Herzlich willkommen. Ein gesunder Umgang mit Geld. Das ist nichts, was man einfach so hat. Im besten Falle lernt man das zu Hause, etwa wenn eben nicht jede heißgeliebte Barbie aus dem Schaufenster im eigenen Kinderzimmer landet oder die neueste Lego-Reihe erst zu Weihnachten angeschafft werden kann. Zudem gibt es ja auch noch das Taschengeld. Auch damit können Kinder erste Erfahrungen mit dem Sparen machen und sich Beträge zum Beispiel einteilen. Wie viel es gibt und wofür es ausgegeben wird, Alina Rasanov hat dazu ein paar Stimmen eingefangen.
Ich bin 16 Jahre alt und ich kriege im Monat ca. 100 Euro Taschengeld, aber das muss ich dann auch ausgeben für zum Beispiel Essensgeld und alles, was ich mir halt so selber kaufen möchte. Und normales Taschengeld kriege ich so ca. 40 Euro und das Geld spare ich, damit ich dann nach dem Abi ein FSJ machen kann. Im Ausland irgendwo in der Karibik, irgendwo schön weit weg und warm.
Ich bin 10 Jahre alt. Also ich kriege im Monat insgesamt 12 Euro. Meistens spare ich, aber manchmal gebe ich es für Radiergummis aus und auch für Schleichtiere.
Ich bin 17 Jahre alt und bekomme pro Monat 40 Euro, was ich dann spare für den Führerschein. Ich gehe jetzt bald in die praktische Prüfung. Mal gucken, ob es dann auch noch bis zum Ende reicht, aber notfalls gehe ich da dann nochmal arbeiten.
Taschengeld, ein Sparbuch, das ist alles ein guter Anfang. Das reicht alleine wohl aber nicht aus, um die heutigen komplexen Investitionsmöglichkeiten und Finanzprodukte zu überblicken und gut für sich zu nutzen. Deshalb haben Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger und Finanzminister Christian Lindner im März vergangenen Jahres eine nationale Finanzbildungsstrategie angekündigt. Der Referentenentwurf, der wurde vor knapp einer Woche veröffentlicht. Dass diese Initiative gerade von den beiden FDP-geführten Ministerien angeschoben wird, stößt bei vielen Beobachtern jedoch auf Skepsis. Jennifer Stange.
Lohnt sich investieren nur in großen Summen?
Sie investieren mit wenig Geld?
Ja, die Arme tun echt leid.
Ist das Werbung, Information oder sogar Bildung? Gar nicht so leicht zu sagen bei all den Videoschnipseln, die in den sozialen Medien durch die Timeline spielen.
Die Zinsen sind im Sinkflug.
Grundsätzlich von ETFs.
Also ich halte grundsätzlich sehr viel von ETFs.
Das nennst du das Magnetkonto.
Einige Gesichter aus den Videos tauchen diese Woche bei dem sogenannten Festival mit Geld und Verstand wieder auf. Die Tagung ist Teil der Initiative Finanzielle Bildung des Bundesfinanzministeriums und des Bundesbildungsministeriums. Eröffnet wurde es von Christian Lindner und Bettina Stark-Watzinger persönlich. 9 Millionen Euro pro Jahr sollen für Veranstaltungen wie diese ausgegeben werden. Ziel: die Stärkung von Finanzbildung und der Aktienkultur als Teil der Wachstumsinitiative der Bundesregierung.
Finanzbildung per se ist natürlich zu begrüßen, aber diese Sichtweise, Bildung als Instrument zu definieren, um für mehr Partizipation am Finanzmarkt zu sorgen, ist aus unserer Sicht schwierig. Ziel von Bildung muss es ja sein, Wissen zu vermitteln, den Kompetenzen an die Hand zu geben, auch um ihre Verbraucherrechte zu wissen. Es geht darum, selbst bewusste Entscheidungen zu treffen und ob das dann bedeutet, ich investiere mein Geld am Kapitalmarkt. Das sollte eben freigestellt sein.
Finanzbildung müsse ergebnisoffen sein, fordert Anke Woll vom Bundesverband Verbraucherzentrale. Das wäre beispielsweise ein Kriterium, um die Qualität der Angebote auf der Plattform von Finanz- und Bildungsministerium zu sichern, die mit Geld und Verstand heißt. Bei dem zugehörigen Festival diese Woche, so erzählt Wolf, habe Lindner angekündigt, die Online-Plattform noch weiter für private Initiativen zu öffnen, also Banken, Finanzdienstleister und so weiter. Die Verbraucherschützerin sieht darin auch ein ganz praktisches Problem.
Es wird im Moment viel über Qualitätssicherung da gesprochen, aber wir wissen noch nicht, wie tatsächlich die Kriterien aussehen.
Laut einer Untersuchung der Verbraucherzentrale bekommen Bildungsangebote aus der Finanzwirtschaft nur die Noten befriedigend bis schlecht. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt eine Studie der Otto-Brenner-Stiftung.
Also wenn man sich die Plattform der Finanzbildung ansieht mit Geld und Verstand, mit bisher 449 Dokumenten, kann man sagen, dass 8% der gesamten Materialien überhaupt als Bildungsmaterialien identifizierbar sind. Nur 8%.
Thomas Höhne ist Professor für Erziehungswissenschaft an der Helmut-Schmidt-Universität. Die Initiative zielt weniger auf umfassende Bildung ab, sagt er, sondern verfolgt vor allem eine wirtschaftsliberale Agenda. Damit werde die Initiative dem Anspruch, unabhängige finanzielle Bildung zu fördern, nicht gerecht. Es gehe darum, möglichst viele Menschen zum Investieren an den Finanzmärkten zu bewegen, so Höhne. Die wissenschaftliche Pluralität und Kontroverse bei der Initiative Finanzielle Bildung fehlt auch Verbraucherschützerin Wolf. Ebenso Tim Engartner, Professor für Sozialwissenschaften mit dem Schwerpunkt ökonomische Bildung an der Uni Köln. Finanzielle Bildung müsse mehr sein, als zu wissen, wie man Geld anlegt.
Also zum Beispiel, wie ist die Steuerarchitektur in Deutschland? Was für Finanzflüsse gibt es eigentlich? Dann die Frage, wie ist die Einkommens- und Vermögensverteilung? Warum gibt es eine steuerliche Privilegierung der Spitzenverdienenden, die zahlreiche Ausnahmetatbestände im Steuerrecht nutzen können oder auch Steuerschlupflöcher im größeren Maßstab?
Was finanzielle Bildung sein soll, ob volks- und betriebswirtschaftliche Lehrsätze reichen oder Wirtschaft auch im Kontext von Politik und Gesellschaft vermittelt werden müsse, sei mit der Initiative Top-Down in den Ministerien entschieden worden, sagt Engartner. Beide federführenden Ministerien wurden gebeten, zu der Kritik der Otto-Brenner-Studie Stellung zu nehmen. Das Bundesbildungsministerium erklärte, in der Umsetzung der Finanzstrategie weitere Stakeholder mit einzubeziehen. Das Bundesfinanzministerium ließ die Anfrage des Deutschlandfunks unbeantwortet.
Finanzbildung ja, aber wie soll die aussehen? Da gibt es durchaus unterschiedliche Meinungen. Das ist im Beitrag eben deutlich geworden. Vertiefen will ich diese Frage nun mit Carmela Aprea. Sie ist Professorin für Wirtschaftspädagogik an der Universität Mannheim, leitet auch das Mannheimer Institut für finanzielle Bildung und war im Vorfeld als Beraterin für die Strategie mit eingebunden und auch am Dienstag bei der großen Auftakttagung mit dabei. Hallo Frau Aprea.
Ich grüße Sie. Hallo.
Wie viel Bildung steckt denn tatsächlich in der Finanzbildungsstrategie? Was ist Ihr Eindruck?
Also das ist eine sehr gute und vor allem auch berechtigte Frage. Zunächst muss man sagen, die Finanzbildungsstrategie schafft ja erstmal den Rahmen, dass Finanzbildung eben über verschiedene Angebote den Menschen zur Verfügung gestellt werden kann. Also den institutionellen Rahmen, den gesetzlichen Rahmen und auch eine Koordinierung. Wir stellen jetzt im Moment fest, dass es sehr, sehr viele Player gibt. Wir selber haben eine Studie gemacht und finden über 160 Player, wovon wir wahrscheinlich auch noch gar nicht alle erfasst haben. Aber das läuft sehr unkoordiniert. Es gibt Licht und Schatten. Es gibt gute Angebote, es gibt weniger gute Angebote. Es gibt Angebote, wo man sagen würde, da steckt viel Bildung drin. Es gibt Angebote, die sind fragwürdig. Und die Aufgabe der Strategie ist ja genau, hier eine Steuerung, eine gewisse Bündelung herbeizuführen, um auch das Thema Qualität diskutieren zu können.
Die Otto-Brenner-Stiftung, die kritisiert ja dabei, dass junge Leute zum Investieren an den Finanzmärkten bewegt werden sollen. Und wenn wir auch die kritischen Stimmen sonst heranziehen, die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft zum Beispiel warnt, Zitat, vor einer ideologischen Schmalspurbildung. Können Sie diese Kritik nachvollziehen?
Also ich kann sie nur bedingt nachvollziehen, weil natürlich ist Investieren und der Kapitalmarkt ein Thema, was nicht heißen soll, dass man am Kapitalmarkt investieren muss, sondern dieses tun kann. Damit ich das tun kann oder umgekehrt, damit ich das kritisieren kann, muss ich natürlich auch ein gewisses Wissen und vor allem ein gewisses Verständnis haben. Da kommen wir eben wieder dazu, was eigentlich Bildung ist, nämlich das zu verstehen, was auf der Welt passiert. Das wäre für mich ein Bildungsverständnis. In der Strategie sind viele andere Themen, Kreditaufnahme, es ist Altersvorsorge. Es ist der Umgang mit digitalen Technologien im Finanzbereich. Also die Strategie ist sehr, sehr viel breiter aufgestellt. Und wie gesagt, ich wiederhole es nochmal, es kommt ja auch darauf an, was man daraus macht. Eine Strategie gibt ja nicht eine Sache vor. Ich halte es aber für fatal, wenn Menschen nicht verstehen, was dort passiert mit ihrem Geld und wenn sie nicht in der Lage sind, eben auch gute und kluge Finanzentscheidungen zu treffen, vor allem informierte Finanzentscheidungen. Also ich würde gar nicht sagen, da muss man jetzt auf dem Kapitalmarkt investieren und darf nicht mehr sparen. Das wäre eine Vorschrift, die ist so in der Strategie nicht intendiert.
Das wäre aber wahrscheinlich der Wunsch der FDP.
Na gut, also ein politischer Wunsch kann ja jede Partei haben, aber die Strategie ist ja keine Parteistrategie, sondern auch wenn es jetzt eben von zwei FDP-Ministern auf den Weg gebracht wurden, aber der Anhörungsprozess hat sehr, sehr viele Stimmen gehört, unter anderem auch die Wissenschaft. Von daher finde ich die Kritik nur bedingt nachvollziehbar. Auch die Studie ist aus meiner Sicht sehr prätentiös. Sie behauptet, Wissenschaft zu machen. Das ist aber sehr fragwürdig, mit welchen Methoden, wie es geschieht. Und von daher würde ich da auch ein Stück weit die Ergebnisse anzweifeln.
Sie würden also sagen, da steckt überhaupt keine parteipolitische Agenda hinter?
Naja gut, also das wäre, glaube ich, naiv zu sagen, dass wenn zwei Minister was machen, keine Parteipolitik dahinter steckt oder kein Ansatz von einer eigenen Überzeugung. Dafür sind sie ja in ihrem Amt. Aber die Strategie sind ja nicht die Minister. Die Strategie ist ja, was insgesamt daraus gemacht wird. Darüber wird ja auch abgestimmt. Also das heißt, das beruht auf einem Konsens. Und in der Entwicklung der Strategie sind sehr, sehr viele Player auch eingegangen. Sie ist ja multiperspektivisch auch entstanden.
Bei diesem Fachkongress für finanzielle Bildung, der ja ein erstes zentrales Auftakttreffen war, Sie sagen multiperspektivisch, da war allerdings kein einziger Vertreter der Kultusministerkonferenz anwesend. Und das scheint ja dann doch ein klares Signal zu sein, dass die Länder da nicht unbedingt mitziehen. Und Bildung ist ja nun mal Ländersache. Also wenn das in die Schulen, in die Lehrpläne, in die Lehrerausbildung soll, dann müssten die ja mit an Bord sein.
Genau, ich denke, das ist eine wichtige Herausforderung, die Sie ansprechen. Zunächst mal muss man sagen, Schule gehört dazu, gehört auch dazu. Die Auffassung, die ich selbst vertrete, die wir in Mannheim vertreten, die aber auch so weit in die Strategie auch eingegangen ist, ist die, dass es tatsächlich eine Lebensaufgabe ist. Finanzbildung ist über die Lebensspanne und es gibt auch Finanzentscheidungen, die kann man gar nicht in der Schule lernen. Wie zum Beispiel, was macht man mit seinem angesparten Geld, wenn man in Rente geht? Dann kommen auch zahlreiche Entscheidungen. Entsparen sind komplexe Entscheidungen. Das ist wahrscheinlich unangemessen, das jetzt Schülerinnen und Schülern beizubringen, weil es einfach noch viel, viel zu weit weg ist. Oder der Kauf von einer Immobilie. Das weiß man ja mit 16 nicht, ob man jemals eine Immobilie kaufen wird. Also es gibt eine Reihe von Entscheidungen, wo ich sagen würde, naja, die sind sehr, sehr wichtig. Da kann auch einiges schiefgehen, aber die müssen nicht unbedingt jetzt in der Schule gelegt werden. In der Schule sollte ein Grundverständnis davon, was eben beispielsweise ein Risiko ist, was ein Ertrag ist, wie das miteinander zusammenhängt, wie Märkte funktionieren und dergleichen mehr. Aber vor allem sollte darüber nachgedacht und reflektiert werden. Das ist aus meiner Sicht die Aufgabe von Schule und da setzt der Bildungsbegriff an. Und es ist wichtig, dass junge Leute darüber informiert sind. Sonst werden sie halt auch schnell zum Spielball von Interessen, wenn sie, also das ist für mich eine Frage der Ermächtigung, wenn sie darüber kein Verständnis, kein Wissen haben, erst recht sind sie dann anfällig für Ideologien.
Ich bin da ganz bei Ihnen, dass da beim Finanzwissen vielleicht auch schon in der Schule nachgebessert werden muss. Aber die Frage ist ja immer, auf welche Art und Weise. Also zum Beispiel hat die KMK-Vorsitzende Streichert-Clivaux im Vorfeld ja auch schon gefordert, dass Transparenz in der Zusammenarbeit mit Banken, mit Versicherungen herrscht. Also wie kann man denn sozusagen sicherstellen, dass da eine neutrale und unabhängige Wissensvermittlung stattfindet, wenn man mit privatwirtschaftlichen Unternehmen zusammenarbeitet, die aus der Finanzindustrie kommen?
Also ich glaube, es gibt verschiedene Stellschrauben, verschiedene Mechanismen, die man sich da vorstellen kann. Und es wird eben darauf ankommen, in der Implementierung der Strategie, ne? Die Strategie, wie gesagt, bildet ja nur einen Rahmen, aber in der Implementierung der Strategie dann diese Mechanismen klug miteinander zu verbinden. Das ist aus meiner Sicht einmal eine Qualitätssicherung der Materialien. Das heißt, dass es zumindest einen Mindeststandard auch gibt, auf den man sich einigen kann. Der Überwältigungsverbot, wie eben im Beutelsbacher Konsens, also dass man entweder den Beutelsbacher Konsens auf die Finanzbildung ausweitet oder ein vergleichbares Regularium schafft. Also das Thema Qualitätsentwicklung und Transparenz ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und aus meiner Sicht absolut legitim, dass die KMK das einfordert und richtig. Das ist auch ihre Aufgabe. Das ist ein Mechanismus. Der andere Mechanismus ist natürlich die Lehrerbildung als solche. Also auch Lehrkräfte müssten ja auch entscheiden können, welche Materialien sie dann nutzen, welche Personen sie in ihren Unterricht einladen. Und da braucht es, glaube ich, schon natürlich auch ein Stück weit eine Orientierung. Und das ist Aufgabe dann der Implementierung der Strategie.
Sagt Camela Aprea, Professorin für Wirtschaftspädagogik an der Universität Mannheim zur nationalen Finanzbildungsstrategie. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ich danke Ihnen ebenso.
Was einen nicht umbringt, das macht einen stärker. So würde man wohl das Prinzip der Resilienz in der Umgangssprache beschreiben, also die Fähigkeit, Krisen zu bewältigen und mit Stress umzugehen, sozusagen das psychische Immunsystem. Nicht erst seit der Corona-Pandemie finden resilienzstärkende Modelle im Bereich der Bildung großen Anklang. Es gibt zig Ratgeber und Weiterbildungen für Lehrerinnen und Lehrer oder auch Coachings direkt für Kinder. Auch beim Bundeskongress des Netzwerks Schule ohne Rassismus, der heute und morgen in Berlin stattfindet, steht die psychische Widerstandskraft im Zentrum. Dr. Maya Bechler, Leiterin des Fachbereichs Extremismus bei der Bundeszentrale für politische Bildung, referiert dort zu dem Thema und ist jetzt zugeschaltet. Hallo Frau Bechler.
Hallo, schönen guten Tag Frau Hong.
Beim Projekt Schule ohne Rassismus, da geht es ja in erster Linie um Antidiskriminierungsarbeit. Was hat das denn mit Resilienz genau zu tun?
Das ist eine gute Frage. Ich habe, als ich das Thema bekommen habe, erstmal sehr stark mit dem Begriff Resilienz und politische Bildung gefremdet und habe mich dem so ein bisschen angenähert. Und Sie haben jetzt am Anfang direkt gesagt, es könnte ja um eine Immunisierung gehen. Dem würde ich total widersprechen. Mhm. Denn politische Bildung ist halt eben einfach kein Impfstoff, den man irgendjemandem injizieren kann und dann ist dieser Mensch geimpft gegen vielleicht populistische Versuchungen oder extremistische Akteure, sondern ich würde halt sagen, das funktioniert so nicht. Also so funktioniert politische Bildung einfach nicht, weil sie auch einfach die anderen Logiken folgt als so ein Impfstoff eben. Und da kann man vielleicht mal drauf eingehen, vielleicht auf so eine ältere Studie, die KOY-Studie, die sozusagen so die Urstudie zur Resilienzforschung ist. Dabei ist herausgekommen in der Resilienzforschung, dass das Entscheidende ist, dass es Bindungen zu Erwachsenen außerhalb von der Kernfamilie gibt. Und dass eben halt diese Krisen, die man da bewältigen möchte, dass es eben bei denen ganz stark darum geht, dass ein unterstützender Erwachsener Kinder und Jugendliche begleitet, die Krisen zu meistern. Und nur dann zerbrechen sie nicht an einer Krise, sondern werden, wie Sie es eben angemoderiert haben, durch oder in der Krise stark, ja. Und wenn wir es jetzt mal sozusagen auf mein Thema ummünzen, politische Bildung als Gegenstand, das kann informieren, kann anleiten zu Perspektivwechseln, kann über das Aushalten von Kontroversen dazu führen, dass man Ambiguitätstoleranzen entwickelt. Aber als alleiniger Faktor, um jetzt resilient zu werden, um auch nochmal die Prozesshaftigkeit dieses Begriffs halt hervorzuheben, das funktioniert meiner Meinung nach so nicht. Und ich würde auch vielleicht nochmal gerne darauf hinweisen, dass gerade in meinem Themenfeld es ganz wichtig ist oder dass man aufpassen muss, dass man politische Bildung und Prävention nicht unsachgemäß miteinander vermischt. Denn es gibt natürlich selbstredend Überschneidungen zwischen politischer Bildung und Prävention und natürlich kann politische Bildung auch eben halt präventive Wirkungen entfalten, aber politische Bildung richtet sich an alle Menschen und folgt damit so einer Ermöglichungslogik und will Räume öffnen für demokratisches Verständnis, den Wunsch nach Teilhabe und auch den Willen, sich zu beteiligen. Und Prävention, da ist sozusagen meistens schon ein Problem vorhanden. Man will dann präventiv irgendwas verhindern, wo man sieht, dass da ein Problem eben halt entsteht oder schon entstanden ist.
Wenn wir uns jetzt mal angucken, wie es denn grundsätzlich so bestellt ist um die Resilienz bei Jugendlichen. Sie sagen, es ist kein Impfstoff, aber zumindest kann man ja Resilienz fördern und stärken. Dann könnten wir die Shell-Jugendstudie dazu heranziehen. Da ist ein Ergebnis, dass Jugendliche zwischen 12 und 15 Jahren trotz Angst vor Krisen optimistisch in die Zukunft blicken. Klingt erstmal eigentlich ganz gut. Ein weiteres Ergebnis aber der Studie war, dass Jugendliche auch anfälliger für das, was Sie gerade genannt haben, für Extremismus sind. Vor allen Dingen bei den jungen Männern ist der Anteil derer, die sich politisch eher rechts verordnen, gestiegen. Würden Sie sagen, es braucht eigentlich mehr resilienzstärkende, auch politische Bildungsangebote, wenn man sich diese Ergebnisse anschaut?
Da kann man viel drüber diskutieren. Eben halt, wir sind ja jetzt auch nicht das Löschwasserflugzeug, das irgendwie angeflogen kommt und sagt, okay, jetzt sehen wir, da interessieren sich mehr Jugendliche für rechtsextremes Gedankengut und jetzt kommen wir an und kippen politische Bildung drauf und dann wird alles gut. Das wird so nicht funktionieren. Ich glaube, was wir in der politischen Bildung machen können, ist zu versuchen, natürlich diese Jugendlichen zu erreichen. Nützt ja nichts, wenn man denen ein 600-seitiges Buch auf den Tisch legt, sagt, lies mal und danach bist du resilient und danach wirst du wissen, warum du nicht extremistisch denken und handeln solltest, ja. Auch das, was in der Shell-Jugendstudie auch rausgekommen ist, dass digitale Kanäle eine besonders wichtige Rolle spielen. Und da zeigt sich natürlich ein ganz großes Dilemma der politischen Bildungsarbeit, ja, weil man einerseits über diese sozialen Medien Jugendliche besser erreichen kann. Und auf der anderen Seite politische Bildung, es ist schwierig, dort komplizierte politische Inhalte zielgruppenorientiert in 90 Sekunden an die Jugendlichen heranzutragen. Und zwar dann eben auch so, dass sie nicht nach 2 Sekunden schon wieder wegswipen. Das stellt für uns gerade eine große Herausforderung, da sozusagen zielgruppenorientiert die Jugendlichen erreichen zu wollen. Und auf der anderen Seite uns aber auch an unseren Beutelsbacher Konsens weiterzuhalten, in dem halt Kontroversität geboten ist, was auf 90 Sekunden auch nicht so ganz leicht immer herzustellen ist. Und wir dürfen halt eben auch nicht überwältigen, was bedeutet, wir sollten halt möglichst nicht zu sehr mit Emotionen arbeiten. Und genau das ist aber etwas, was extremistische Akteure gerade auf den digitalen Kanälen eben halt versuchen oder tun können, dass sie hier eben einerseits eben halt komplexe Inhalte verkürzt darstellen können. Und ich glaube, da haben wir halt das Problem, dem können wir schwer etwas entgegensetzen. Da haben wir uns auf den Weg gemacht, das uns anzuschauen, aber es ist halt noch nicht da, wo wir vielleicht sein müssten, um Jugendliche zu erreichen. Wobei ich klar betonen möchte, das soziale Netz hat meiner Meinung nach höchstens einen katalysatorischen Effekt. Also es wirkt verstärkend, aber es ist natürlich nicht Ursache von extremistischem Gedankengut.
Wir sprechen jetzt viel über Resilienz. Die Frage ist ja immer, was versteht man darunter genau? Resilient zu sein bedeutet ja nicht immer mit einem Lächeln durch die Welt zu schreiten und alles prallt an einem ab wie an einer Teflonpfanne.
Mhm. Ja, wobei eigentlich der Begriff da tatsächlich ja herkommt. Also bei mir kam immer das Bild von der Lotusblüte mit dem Wassertropfen, der dann sozusagen daran so abperlt. Mhm. Und ich glaube, der Punkt ist, was man sich dabei anschauen muss, ist, dass es um einen Prozess geht. Also das geht um den Prozess des Resilient-Werdens. Resilienz selber ist dann sozusagen der Zustand, nachdem dieser Prozess durchlaufen wurde. Und es geht aber, wenn wir uns das jetzt in der politischen Bildungsarbeit angucken oder auch wenn darüber gesprochen wird, ich meine, dieser Begriff ist ja gerade wirklich in aller Munde und ich glaube, er wird auch sehr, sehr viel missverständlich verwendet. Aber ich glaube, es geht um den Prozess. Wie kann man den Zustand erreichen, dass an einem dieser Wassertropfen dann am Ende abperlt? Und dann ist für mich natürlich die nächste Frage, oder finde ich tatsächlich eine interessante Frage, ist das eigentlich wünschenswert? Will ich, dass Krisen tatsächlich an mir abperlen oder muss ich nicht mich denen auch ein bisschen aussetzen, um sie zu erleben und erfahrbar zu machen? Was ist eigentlich das wirkliche Ziel von Resilienz? Ja, will ich, dass am Ende ich da stehe und sage, ja, da ist jetzt ein Krieg in der Ukraine oder im sogenannten Nahen Osten und das prallt an mir ab? Ist das wirklich das Ziel? Oder geht es halt eher darum, dass man eben an diesen Krisen und Krisenherden nicht zerbricht? Und da ist halt eben der Punkt, das ist es halt meiner Meinung nach, worum es geht. Es geht nicht darum, dass komplett eben alles an einem abprallt, sondern dass man eben einen vernünftigen und gesunden Umgang damit entwickelt. Und wir sind momentan ja im Zeitalter sehr, sehr vieler und verschiedener Krisen. Und insofern denke ich, es geht halt eben eher darum.
Sagt die Extremismusforscherin bei der Bundeszentrale für politische Bildung Maja Bechler über die Chancen von Resilienz in der politischen Bildung. Und das war Campus und Karriere für diesen Donnerstag. Ich sage danke für Ihr Interesse bis hierher und lege Ihnen gerne noch das Interview mit Susanne Siegert ans Herz. Sie ist eine der Preisträgerinnen des Grimme Online Awards, gleich hier in der nachfolgenden Sendung Corso Kunst und Pop. Mein Name ist Elena Hong. Machen Sie es gut.